Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Ein polnischer Journalist kämpft mit den großen Königen der polnischen Geschichte, ganz buchstäblich Schwert gegen Revolver. Und er kämpft mit den Dämonen der polnischen Vergangenheit, mit der Idee zum Beispiel von einem neuen polnischen Großreich von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Von all dem erzählt der Autor Zimowicz Sterek in seinem Buch Der polnischen Dämonen. Das ist eine verrückte, wilde, schräge Road Novel aus dem Polen der Gegenwart. Sehr interessant zu lesen und ein Thema heute in dieser Lesart. Einer meiner besonderen Festtage mit dieser Sendung ist immer Anfang des Monats, wenn unser Mops des Monats an den Start geht. Das ist unsere Spezialauszeichnung für besonders lustige, verdrehte, missratene Buchtitel. Hans von Trotha sammelt diese Titel für uns ein. Hier ist seine Auswahl für den Oktober.
Der Mops des Monats.
Wenn Weihnachten so einfach wäre. Nein, das war jetzt kein Stöhner der Mops-Redaktion angesichts des letzten Quartals, sondern einer von vielen Weihnachts-Mops-Titeln. Das Glück liegt unterm Weihnachtsbaum, wird uns da versprochen, aber auch Liebe kennt keine Feiertage. Und muss man sich Sorgen machen angesichts von Titeln wie Christmas Shopaholic oder Der Weihnachtosaurus? Erschwerend kommt hinzu, dass wir offenbar schon nach ein paar zu heißen Klimawandeljahren das Verhältnis zum Winter völlig verloren haben, wofür im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt ebenso spricht wie Schnee ist auch nur hübsch gemachtes Wasser, aber auch eisige Weihnachten. Und das ist metaphorisch gemeint. Es ist das erste Mal, dass die Mops-Redaktion sich genötigt sieht, eine Warnung auszusprechen, eine Warnung vor Weihnachten. Denn es gibt in diesem Jahr einen unübersehbaren Hang, auf das friedliche Weihnachtsfest ausgemachte Mordfantasien zu projizieren. Lametta, Lichter, Leichenschmaus, Tod unter Lametta, der Tannenbaum des Todes und, last but not least, auch das Christkind muss dran glauben. Also Vorsicht und Schnauze, jetzt ist stille Nacht. Ach ja, zum Komplex Familienfeste gehört unbedingt auch, wer Ja sagt, darf auch Tante Inge ausladen. Man kann es sich als Verlag natürlich auch einfach machen und ein Buch der größte Bestseller aller Zeiten nennen. Das steht dann immerhin schon mal vorn drauf. Oder man stellt universelle Fragen wie, was hat das Universum mit mir zu tun? Oder man erhebt allgemein konsenstaugliche Feststellungen zum Titel wie »Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl«. Immer dabei sind beinahe Reime und Wortspiele wie »Lieber Rotwein als tot sein« und »Verführen«. Das geht schon bös in die Wortspielecke von »Ich bin gerührt«, sagte der Teig. Die folgenden Titel machen sich alle prima unterm Weihnachtsbaum, sofern es dort friedlich bleibt. »Nacktfahren streng verboten«. Zwischen mir und dem Glück stehen nur noch ich. Warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben. Manage your money like a fucking grown-up. Das Leben ist großartig, von einfach war nie die Rede. Und ich möchte gern in Würde altern, aber doch nicht jetzt. Und der Mops des Monats Oktober geht, ohne jede weitere Begründung, an... Für mich soll es Neurosen regnen.
Für mich soll es Neurosen regnen, ausgezeichnet mit unserem Mops des Monats Oktober. Jetzt reden wir hier über ein sehr wildes Buch, über einen schrägen Roadtrip durch die Mitte Polens, durch das mitteleuropäische Unterbewusstsein, vor allem das polnische Unterbewusstsein, eine Reise zu Gespenstern, Superpatrioten und alten polnischen Königen. 7, das Buch der polnischen Dämonen, so heißt dieser Roman, des polnischen Autors Zimowicz Sterek. Der ist schon bei uns aufgefallen mit seinem früheren Roman Mordor kommt und frisst uns auf. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Und zuerst gefragt, Ihr Roman, der spielt am heutigen kirchlichen Feiertag an Allerheiligen. Der Tag taucht im Buch auch immer wieder auf. Welche Rolle spielt denn Allerheiligen in Polen?
Bardzo zabawną. To znaczy, uważam, że to jest przede wszystkim najbardziej estetyczne.
Es ist auch ein ästhetischer Feiertag, denn überall in Polen, auf den Friedhöfen, an diesem 1. November sieht man eben diese Kerzen auf den Gräbern. Man kann sagen, bei allen diesen indogermanischen Tieren, die wir ja sind, nicht, ist es kein Wunder, dass das der Tag ist und dass das die Stimmung ist, in dem eben bei uns diese Geister aufleuchten. Ob wir jetzt diesen Allerheiligen feiern oder ob wir Halloween feiern oder ob wir eben in der slawischen Welt diese Dämonen aufsteigen lassen, das ist alles dasselbe, das ist eine Welt.
Und bevor wir zu den Dämonen kommen, also der Tag ist wichtig, haben wir jetzt schon verstanden. Der Ort ist aber, glaube ich, auch wichtig, denn ihr Held, ihr Protagonist Pavel, der ist unterwegs auf der Landesstraße 7 zwischen Krakau und Warschau. Und in dem Roman wird jetzt behauptet, in ihrem Roman, das sei die Königin unter Polens Straßen, das sei das Rückgrat des polnischen Staates. Warum ist diese Straße Nummer 7 denn so berühmt, so wichtig?
Zrozumiałem, w sensie mogę. Chodzi o to, że to jest trasa, która przebiega przez takie terytorium, które.
Diese Straße ist deshalb so wichtig, weil sie eben durch das Zentrum Polens führt. Und das ist ein Territorium, was besonders polnisch ist. Aber im polnischen Bewusstsein wird es nicht so wahrgenommen. Also, das ist eigentlich Basispolen. Aber die Polen reden gerne über die Ränder, über die Peripherien im Osten, die Ostgebiete, die Westgebiete. Sie reden eigentlich weniger über dieses im Bewusstsein vernachlässigte Basispolen, die Mitte, da wo die Landesstraße Nummer 7 langführt. Und das ist dann auch die Straße und der Weg, wo diese Geister, diese Dämonen, wie sie die Romantiker beschworen haben, aber auch wie sie wiederkehren in solchen postmodernen Horrorszenarien. Die findet man eben dort auf diesem Weg und das ist so ein bisschen so wie die Route 666 in den
USA. Route 666.
Also sie fahren ins Herz Polens entlang dieser Straße, dem Rückgrat des polnischen Staates. Und jetzt haben Sie ja schon mehrfach selbst das Wort Dämonen ins Spiel gebracht, steckt ja auch in Ihrem Buchtitel, das Buch der polnischen Dämonen. Wer sind die denn, die polnischen Dämonen?
No, ich jest strasznie dużo i tak naprawdę.
Es gibt sehr viele von diesen Geistern und es gibt sozusagen sehr viele Gesellschaften, die ihre Geister haben. Und man muss sagen, heute wird jede politische Fraktion, jede politische Gruppe ihre Geister beschwören.
Każda opcja polityczna będzie identyfikowała po innej stronie.
Also natürlich ist es ja nicht nur in Polen so, sondern es ist ein europäisches Phänomen, dieser Dualismus zwischen den Gruppen, dass jeder seine Geister hat, die er wie Götter verehrt und dann wieder diejenigen, denen er ins Gesicht spuckt, mit denen er verfeindet ist. Und das ist eben das Besondere an. Und insofern kommen dann eben einige von diesen Geistern, gelangen nicht in die Hölle, sondern sie kommen raus zu uns ans Tageslicht. Also das Buch habe ich geschrieben, als die derzeitige Regierung, die PiS-Regierung, ja noch gar nicht an die Macht gewählt worden war. Und damals gab es noch nicht so eine ganz einheitliche nationalistische Sicht. Und mir ging es seinerzeit dann eben stärker um solche nationalen Praktiken, lokale Geister.
Lokalnych, regionalnych tożsamości, świętości, bóstw, demonów.
Ich würde mir das gerne mal an einer konkreten Szene anschauen mit Ihnen. Es gibt so eine Szene, die habe ich als Schlüsselszene in Ihrem Roman empfunden. Da ist Ihr Protagonist in einem nachgebauten, ja, so eine Art Fake-Schloss mit Pappmaché-Wänden in einem Saal, in dem dann die polnischen Könige auf ihn losgehen. Also die Herrscher aus der Zeit des großen polnisch-litauischen Königreiches. Und die großen Könige der Vergangenheit, die hauen mit Schwertern und Zeptern auf Pavel ein. Er ballert einen nach dem anderen ab mit meiner Pistole. Man muss dazu sagen, Ihr Held hat da schon vorher mehrere höchst verdächtige Hexenelixiere zu sich genommen. Wenn wir uns mal diese irre Szene nur anschauen, was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht?
Das Wichtigste, es gibt diesen Ort tatsächlich. Es gibt wirklich historische Orte, aber es ging damals darum, eben diese ganzen Formen des polnischen Unterbewusstseins auf den Leser loszulassen. Und da muss man eins sagen, da geht es nicht nur um den polnischen Nationalismus, über den wir gesprochen haben, sondern es geht auch um die neoliberale Seite Polens. Also alles, was mit diesen verrückten amerikanischen Modellen des Kapitalismus zusammenhängt, der auch seine Geisterwelt produziert. Da muss man auch zu sagen, da hat sich einiges in der Zwischenzeit verändert und hat sich jetzt verändert, denn es gab natürlich diese alte europäische, polnische Welt, die man sehen konnte und erfahren konnte, aber vor einigen Jahren war die ja fast überdeckt von so einem Amerikanismus, nennen wir es, durch billige Reklameschilder produzierten Welt. Da war sozusagen dieses alte europäische Polen verdeckt. Und da hat sich inzwischen auch wieder etwas geändert. Und wir müssen über die Volksrepublik Polen sprechen, die ja ein Land war ohne Minderheiten, ohne Juden. Vieles, was zur polnischen Geschichte gehört, gehörte dann eben in Volkspolen, also in diesem kommunistischen Polen, nicht mehr dazu. Und Polen nach 1945 ist ein ganz anderes Polen als das historische Polen. Und es musste sich gewissermaßen neu schaffen, neu erfinden.
Jetzt fand ich ja so interessant, dass Sie in Ihrem Roman auch zurückleuchten in ein noch früheres Polen. Wir waren da gerade schon bei diesen Königen in diesem Fake-Schloss beim polnisch-litauischen Großreich, das ja zwei Jahrhunderte Bestandenheit von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer reichte. Und in Ihrem Roman, da tauchen jetzt junge Männer auf, die von der Wiederherstellung dieses Reiches träumen, ja, die so sagen, ja, wenn Polen wieder von der Ostsee zum Schwarzen Meer reichen würde, dann wären wir wieder da, dann wären wir wieder groß. Jetzt muss man sagen, in Ihrem Roman ist fast alles extrem grotesk, übertrieben, überzeichnet. Aber trotzdem die Frage, gibt es denn in Polen Leute, die tatsächlich von der Wiederkehr eines solchen polnischen Großreiches träumen?
Solche Vorstellungen existieren in Wirklichkeit nicht, aber es existiert etwas sehr Gefährliches und das ist der Nationalismus. Dieser Nationalismus basiert nicht unbedingt darauf, dass man jetzt eine Expansion Polens zu einem Großreich wünscht. In diesem Nationalismus, da geht es um etwas anderes, da geht es um Verschwörungstheorien gegen Polen, aber es geht auch immer wieder um dieses Gefühl einer verletzten kollektiven Würde. Die PiS-Regierung, die Nationalkonservativen, haben dann diesen Vampir freigelassen. Und das ist jetzt das Problem. Und dann gibt es noch eine große gesellschaftliche Frustration, weil tatsächlich in Polen man immer doch die Geschichte so dargestellt hat, als wäre Polen ein Reich vom Format Frankreichs, Großbritanniens, also ein bedeutendes Land. Und die Tatsache, dass dabei herauskommt, dass das nicht ganz so der Fall ist, das ist eben auch ein wesentlicher Grund für diese Frustration der Nationalisten. Ein drittes Element für diese Frustration ist eben dieses neoliberale System, dieser Kapitalismus, unter dem die Menschen gelitten haben. Inzwischen nach diesen ganzen Schwierigkeiten mit der Transformation ist es wesentlich besser geworden, aber es gibt ja auch immer noch das Problem, dass ganz, ganz viele Menschen eben aus Polen aus wirtschaftlichen Gründen weggegangen sind. Und das ist der weitere Grund für den Frust. Das ist etwas, was in Polen genauso passiert wie in Westeuropa. Man hat eine gewisse Hoffnung gehabt und ich habe diese Hoffnung auch gehabt, dass wenn man von Polen in den Westen geht und dann eine Zeit lang dort lebt, dass man dann etwas von der westlichen Zivilisation nach Polen zurückbringt. Aber das war nicht der Fall.
Sie haben gerade von der verletzten Würde gesprochen und das brachte mich auch auf eine Frage, die mich bewegt hat bei Ihrem Buch. Das ist ja eine wilde Parodie, eine sarkastische Satire eben auf nationale Vorstellungen, auf Geschichtsmythologien. Und mit Ihrem Buch müssen Sie so patriotischen, konservativen Polen aber ordentlich vors Schienbein getreten haben, als das erschienen ist im Jahr 2014. Gab es Proteste, Einwand, heftige Kritik an Ihrem Roman? Wie hat man das Buch aufgenommen?
Es war schon etwas davon da. Okay, aber auf der anderen Seite haben auch die Rechten durchaus den Humor gesehen, mit dem ich da arbeite in dem Buch und haben das auch zu schätzen gewusst. Also da werden ja ganz unterschiedliche Tabus berührt aus verschiedenen Zeitaltern, also der Lächeln der alten Polen, wie sie ihr Großreich wieder gründen wollen und so weiter. Also auf jeden Fall, diese Ironie ist auch verstanden worden, auch von Rechten.
Den Humor fand ich auch eine große Stärke dieses Romans von Szymowicz-Czerek, 7, das Buch der polnischen Dämonen. Thomas Weiler hat das hervorragend aus dem Polnischen übersetzt. Im Verlag Woland und Quist ist das Buch bei uns erschienen. Also vielen Dank für diesen Roman und für das Gespräch, Herr Czerek. Dziękuję bardzo. Sie haben sicher auch gehört, dass Chile den Klimagipfel im Dezember abgesagt hat. Die nächste UN-Klimakonferenz muss also anderswo stattfinden. Der chilenische Präsident Sebastian Piñera hat die Absage begründet mit den schweren Unruhen in seinem Land. Bei diesen Unruhen sind bisher 18 Menschen ums Leben gekommen. Es sind die größten Proteste in der Geschichte Chiles. Einer der wichtigsten Autoren aus diesem Land, Carlos Franz, der ist gerade in Deutschland. Und mein Kollege Peter B. Schumann hat mit ihm über die Ursachen und die Folgen dieses Aufstands gesprochen.
Eigentlich ist er nach Berlin gekommen, um zusammen mit dem Schriftsteller Hans-Christoph Buch seinen neuen Roman vorzustellen, das Quartett der Liebenden, über die Begegnung des Malers Johann Moritz Rugender mit dem Naturforscher Charles Darwin im Chile der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts. Doch unser Gespräch bei Buch zu Hause beginnt sogleich mit der aktuellen Situation des Landes.
Erst der Kaffee. Schau nur, wie Hans-Christoph sich um mich sorgt. Wie ein Vater um seinen Sohn.
Carlos Franz besteht darauf, sich als engagierter Autor zu äußern. Politische Statements sind seine Sache nicht, wohl aber eine klare Meinung. Auch zu den Ereignissen der letzten Woche. Der Protest von Oberschülern gegen eine Erhöhung der Metropreise eskalierte zu einer Welle der Zerstörung.
No sabemos con precisión en qué momento se transformaron en una tremenda explosión de vandalismo.
Wir wissen nicht genau, was diese Explosion von Vandalismus auslöste. Drei Nächte lang haben jugendliche Banden 80 U-Bahn-Stationen von insgesamt 137 angegriffen. 11 von ihnen haben sie total demoliert, viele andere schwer beschädigt. Es wird Jahre dauern, die Schäden an diesem gerade für den ärmeren Teil der Bevölkerung so wichtigen Transportmittel zu beseitigen. Gruppen von diesen Banditen haben zeitweise ganze Stadtviertel kontrolliert und mehr als 100 Supermärkte und kleine Geschäfte überfallen.
Die Regierung benötigte einige Zeit, um das wahre Ausmaß zu erkennen. Dann sprach Präsident Piñera von Krieg, verhängte den Ausnahmezustand und schickte das Militär in die Straßen.
Das war ein großer Fehler, denn die Spuren der Militärdiktatur sitzen tief und sind bis heute in unserem Bewusstsein verankert, obwohl das Regime vor 30 Jahren beendet wurde. Militär mit Panzern im Einsatz gegen die Bevölkerung zu sehen, das dürfte wesentlich zur Mobilisierung so vieler Menschen und zu den riesigen friedlichen Demonstrationen beigetragen haben. Eine ihrer Forderungen hieß Schluss mit der Gewalt, die uns zur Militärdiktatur geführt hat.
Dabei musste die politische Klasse erfahren, wie die Zivilgesellschaft sich in kurzer Zeit und ohne die Unterstützung von Parteien massenhaft organisierte. Insgesamt haben 2 Millionen Chilenen, fast 10% der Bevölkerung, protestiert. Unter ihnen viele aus der neuen Mittelschicht.
Ihnen ist es unter großen Schwierigkeiten gelungen, aus der Armut aufzusteigen, zum ersten Mal in einer richtigen Wohnung mit Wasser und Strom zu leben und vielleicht ein kleines Auto zu besitzen. Sie ließen sich allerdings auch dazu verführen, an unserer postkapitalistischen Konsumwirtschaft teilzunehmen und sich dabei total zu verschulden. Ihr kleiner Wohlstand ist sehr prekär, denn viele wissen nicht, wie sie finanziell bis ans Monatsende kommen sollen. Sie haben große Angst, wieder in die Armut abzusinken. Ihre Kinder erleben diese Situation ständig. Ich glaube, dass sich dies alles in dem sozialen Aufstand ausgedrückt hat.
Präsident Piñera scheint begriffen zu haben, dass diese schwerste politische Krise in Chile seit der Rückkehr zur Demokratie auch über sein weiteres Schicksal entscheidet. Seine Popularitätsquote beträgt nur noch 14%, weniger als bei jedem seiner Vorgänger. Er hat deshalb ein ganzes Bündel von Entscheidungen verkündet.
Er hat sein Kabinett umbesetzt und, was noch wichtiger ist, als Köpfe auszutauschen, ein breites Paket von Sozialmaßnahmen erlassen, das ziemlich teuer wird. Ich hoffe, dass dies nicht nur kurzfristige Maßnahmen sind, um die Lage zu beruhigen, sondern der Beginn eines langfristigen Projekts und dass der wirtschaftliche Fortschritt, den Chile erreicht hat, endlich zu einem höheren sozialen Wohlstand führt.
Das Vertrauen in die Politiker aller Richtungen ist auch in Chile tief gesunken. Bei den friedlichen Massendemonstrationen wurden sogar Parlamentarier der Linken beschimpft, die sich ihnen anschließen wollten. Eines der Probleme der ihrer Stärke bewusst gewordenen Chilenen sieht Carlos Franz in der noch fehlenden alternativen Führungsschicht.
Noch ist niemand in Sicht, kein Gremium, keine Organisation, kein Programmkomitee, der den Protest kanalisieren könnte. Wenn alles gut läuft und wir Chilenen aus den Geschehnissen lernen, könnte daraus ein besseres Land entstehen. Es könnte jedoch auch eine Situation eintreten, dass Populisten der Rechten oder der Linken die Radikalisierung der Massen für ihre Ziele ausnutzen.
Das sagt der chilenische Autor Carlos Franz. In diesem Jahr ist sein Roman »Das Quartett der Liebenden« auf Deutsch erschienen bei der Büchergilde Gutenberg.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Bücher der US-amerikanischen Autorin Lauren Groff, die sind bisher alle sehr gut angekommen. Ihr erster Roman, Die Monster von Templeton, der ist gleich mal auf die New York Times Bestsellerliste gekommen. Ihr zweiter Roman, Arcadia, wurde zu einem der besten Bücher des Jahres 2012 gewählt. Ihr dritter Roman, Licht und Zorn, den hat der damalige US-Präsident Barack Obama zu seinem Lieblingsbuch des Jahres 2015 ernannt. Und jetzt ist bei uns ein Band mit Short Stories von Lauren Groff erschienen. Florida heißt dieses Buch. Daniel Haas hat das für uns gelesen. Herr Haas, ist denn Florida die Landschaft, in der die Geschichten spielen, oder hat der Titel einen anderen Grund?
Nein, die Storysammlung heißt Florida, weil die meisten Geschichten dort auch spielen. Florida hat eine doppelte Funktion. Es ist zum einen eine fast schon tropische Szenerie mit Pumas, Alligatoren und Schlangen. Schlangen spielen überhaupt eine sehr wichtige Rolle in den Erzählungen. Also zum einen ist Florida urwüchsige Natur und zum anderen ist Florida der Resonanzraum für das innere Geschehen der Figuren. Also eine metaphorische Ergänzung des menschlichen Dramas. Es gibt eine tolle Stelle, es gibt so viele tolle Stellen in diesem Buch, aber eine, da hat die Erzählerin einen Fiebertraum, nachdem sie sehr viel mit Reptilien zu tun hatte. Und da sagt sie, die Zimmerdecke ist ein bleicher, zuckender Bauch, der auf die Berührungen meiner Hand reagiert, die ganze Nacht über rieseln, Schuppen auf mich wie Seidenpapier.
Oh, sehr eindringlich schon mal diese Stelle. Also die Reptilien haben Sie uns schon nahegebracht. Was sind das für Menschen, denen man begegnet?
Im Zentrum der Geschichten stehen Frauen. Meistens Mütter, es sind gebildete Vertreterinnen einer weißen oberen Mittelschicht, die sich über die Zeit in Lebenslügen und falschen Selbstansprüchen verheddert haben. Die Ehen sind irgendwie öde geworden, die akademischen Pläne sind nicht aufgegangen, man müht sich ab mit der Erziehung der Kinder. Und dann passiert was und diese Biografien geraten durcheinander und die Akteure werden aufgestört.
Können Sie uns das vielleicht anhand einer Geschichte mal noch genauer vorstellen?
Ja, meine Lieblingsgeschichte, die heißt Auge in Auge. Da bleibt eine Frau, obwohl ein Hurricane sich blutergussartig, wie Lauren Groff schreibt, ein Hurricane breitet sich blutergussartig aus. Sie bleibt einfach zu Hause. Der leicht machohafte Nachbar, der kommt in seinem Jeep vorbei und sagt, Mensch, du musst hier weg. Aber sie hält die Stelle und dann donnert dieser Hurricane heran und ihre Frau erlebt eine existenzielle Machtlosigkeit, die auch eine Läuterung ist. Ich möchte auch hier nochmal zitieren, der Wind verfolgte mich durch das keuchende Haus, schreibt die Erzählerin. Er ging durch meine Bücher, als suchte er nach Randbemerkungen und kippte dann die Regale um. Natürlich auch ein toller Kommentar über das Lesen.
Jetzt habe ich schon so ein paar Formulierungen, das keuchende Haus jetzt aus dem letzten Zitat im Kopf oder von vorhin diesen zuckenden Reptilienbauch, genau. Schuppenrieseln an der Decke. Das sind die Bilder. Und welchen Ton, welchen Sound haben die Geschichten?
Der Sound ist sehr lakonisch. Groff wird nie sentimental mit ihren Figuren. Im Gegenteil, sie lässt ihren Heldinnen die Charakterdefekte und Selbstlügen auch nicht durchgehen. Also sie macht das mit einer großen Eleganz. Die Geschichte haben alle Drive. Groff schreibt schnell im Sinne von dynamisch. Und es gibt, wie gesagt, so viele wunderbare Stellen. Man muss dieses Buch immer wieder zitieren. Ich spürte, wie die Angst der Hühner durch die Bodendielen zu mir aufstieg und mich durchwehte wie ein Gebet. Man hört das für förmlich vorsichtiges Wehklagen der ängstlichen Hühner und auch die Überhöhung erschließt sich einem sofort.
Es ist schon jetzt klar geworden, ich frage es trotzdem, Sie finden diese Geschichten offenbar richtig exzellent?
Ich finde sie exzellent. Groff ist eine Meisterin des Vergleichs, wie man das an diesem durch die Bodendielen aufsteigenden Hühner-Wehklagen schon begreift. Man kann unumwunden sagen, es ist eine exzellente Sammlung. In der letzten Story, da forscht die Erzählerin über den französischen Autor Guy de Maupassant. Und das passt insofern, Maupassant ist neben Flaubert das große Genie der realistischen Erzählung im 19. Jahrhundert. Und Groff spielt spätestens mit diesem Buch auch in dieser Liga. Interessant ist, dass die Erzählerin in der Geschichte dann Maupassant irgendwann ganz schrecklich findet, frauenfeindlich, sexistisch. Und das ist natürlich auch ein deutlicher Angriff auf den offiziellen weißen männlichen Literaturkanon.
In dem Buch Florida, dem Erzählungsband von Lauren Groff, der wurde aus dem Englischen übersetzt von Stefanie Jacobs im Hansa Berlin Verlag, ist das Buch erschienen mit 320 Seiten. 22 Euro müssten Sie dafür anlegen. Und wie sehr sich das lohnt, haben wir von Daniel Haas gehört, unter anderem dank dieser tollen Zitate, die Sie uns mitgebracht haben. Gerne. Spezialdank dafür.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Früher war der Vater ein Riese, ein Mann, auf dem man herumklettern konnte und der alles wusste. Doch jetzt erinnert nur noch die Stimme an diese Vergangenheit, an die Zeit, als der Vater sein Leben noch selber bestimmte. David Wagner erzählt in seinem autobiografisch geprägten Roman »Der vergessliche Riese« von der Demenz des Vaters.
Ich nehme seine Hand, die mir nun gar nicht mehr so groß vorkommt wie früher. Sie war mal riesig, jetzt fühlt sie sich an wie eine Kinderhand. Ich drücke sie, halte sie fest. Claire ist doch gestorben, Papa. Deine zweite Frau, Viviens und Jonathans Mutter.
Der vergessliche Riese. Am Samstag liest David Wagner aus seinem Roman um 19.30 Uhr im Hörsaal der Augenklinik in Jena.
Artık buna tahammül edemiyorum. Bir şeyler yapmak lazım.
Vanu, siehst du die schwarze Wolke, die sich auf die Heimat stürzt? Ich kann es nicht mehr ertragen. Man sollte etwas dagegen tun.
Sie kommen beide aus der Türkei. Die Schriftsteller Ahmet Ümit und Nazım Hikmet. Und beide suchen Zuflucht in Moskau, wenn auch zu unterschiedlichen Zeiten. Der neue Kinofilm Merhaba Güzel Vatamin, sei gegrüßt, meine schöne Heimat, verknüpft die Biografien der politisch verfolgten Landsmänner. Während der Dramatiker und Lyriker Nazım Hikmet schon ab den 20er Jahren in Moskau lebt und Kontakt zu den sowjetischen Futuristen sucht, studiert Ahmet Ümit in den 1980er Jahren in der russischen Metropole. Doch die Texte von Nazım Hikmet werden seine Zuflucht. Er entdeckt die befreiende Kraft der Literatur und entwickelt sich in dieser Zeit selber zu einem anerkannten Schriftsteller. Der Film Merhaba Güzel Vatamin, sei gegrüßt, meine schöne Heimat, läuft jetzt in den Kinos.
Die Literaturtipps von Regina Voss. Am Freitag, also an einem Tag wie heute, da fragen wir immer Buchhändlerinnen und Buchhändler nach ihren Empfehlungen. Heute ist der Berliner Gerrit Schof hier zu uns ins Studio gekommen aus der Zauberberg-Buchhandlung. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Schof. Hallo.
Guten Tag.
Wir haben mal einen Kollegen zu Ihnen vors Schaufenster geschickt die letzten Tage. Der hat mal inspiziert und gesehen, dass Sie noch eine ganze Reihe von Norwegen-Titel da zu stehen haben. Norwegen war ja Gastland der Frankfurter Buchmesse. Wie hat sich das denn ausgewirkt? Wurde jetzt viel Norwegen bei Ihnen eingekauft?
Leider nicht. Also ich hatte eigentlich vorher gedacht, es würde ähnlich gut laufen wie Island. Aha. Aber bei uns war jetzt tatsächlich kein spürbarer Unterschied zu den sonstigen Käufen festzustellen. Leider, leider.
Eine Erklärung haben Sie wahrscheinlich auch nicht dafür,
nein,
oder?
Nein, wirklich nicht. Also der Gastauftritt war wirklich super, fand ich. Ja, also sie haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, aber bei uns ist es leider nicht angekommen.
Dann reden wir über Ihre Empfehlungen. Mögen die ankommen? Oder vielleicht sind Sie ja auch schon bei Ihren Kundinnen und Kunden angekommen. Ihre erste Empfehlung, die hat ordentlich Rückenwind, nämlich die Auszeichnung mit dem hoch angesehenen Booker-Preis 2019, der neue Roman von Margaret Atwood, Die Zeuginnen. Was gefällt Ihnen denn daran, an diesem Buch?
Ja, ich habe nochmal den ersten Teil gelesen, Geschichte der Magd. Ja, ist ja vor 30 Jahren erschienen und der zweite Teil ist ganz anders geschrieben, ist sozusagen die Vorgeschichte und die Nachgeschichte von der Magd und gerade die Vorgeschichte hat mich zutiefst berührt und erzählt halt, wie die Vereinigten Staaten, wie dieses System halt kippen kann in so einen theokratischen, faschistischen Staat. Und das ist für mich so nachvollziehbar und gut beschrieben von Margaret Atwood, dass mich das Buch echt teilweise echt sehr, sehr beunruhigt hat. Und ja, deswegen. Und weil es tatsächlich bei uns auch noch nicht so läuft, wie ich finde, es verdient hätte, habe ich gedacht, genau, ein bisschen mal unterstützen, ja.
Und Sie haben gesagt, ganz anders geschrieben. Wie würden Sie sagen, wie ist es denn geschrieben?
Naja, ist schon temporeicher. Es ist, hat halt mehr Überbau. Also ist tatsächlich eher so ein sozialkritisches Buch jetzt geworden. Also die Markt ist ja doch eher so ein Psychogramm dieser Gesellschaft. Man weiß gar nicht so richtig, wie ist es dazu gekommen. Das beunruhigt einen auf eine ganz andere Art und Weise. Also hier ist alles viel konkreter, viel anschaulicher und böse beschrieben.
Die Zeuginnen, der Roman von Margaret Atwood. Ihre zweite Empfehlung kommt auch aus dem englischsprachigen Raum. Maschinen wie ich von Ian McEwan. Warum empfehlen Sie das?
Einmal, weil es einer meiner Lieblingsschriftsteller ist, weil das Buch wieder sehr interessant komponiert ist. Ja, spielt in den 80er Jahren, aber nicht in unseren 80er Jahren, sondern sozusagen in einem Paralleluniversum, wo die Briten den Falklandkrieg verlieren. Und das ist das eine, was es fasziniert. Aber eigentlich geht es tatsächlich darum, was macht Maschinen menschlich? Und eine große Frage, die sich dann zum Ende hin so herauskristallisiert, was ist Wahrheit? Muss man für die Wahrheit als Mensch richtig einstehen? Und dann zeichnet sich so ab, was ich als faszinierende Erkenntnis ist, also diese Robotermenschen, die können halt unsere Welt nicht ertragen, weil wir so viel akzeptieren, ne? Das Elend auf der Welt, was wir eigentlich lösen können, die Mittel sind da, aber dieses Durchwurschteln des Menschen, ja, das scheint uns so auszuzeichnen und das scheint menschlich zu sein und ich glaube, das ist wirklich so. Es ist einerseits tatsächlich sehr frustrierend, dass es so ist, aber andererseits glaube ich, das Gegenmodell, was dann da im Kleinen gezeigt wird, das ist so tatsächlich unmenschlich, dass das eigentlich keiner haben will, denke ich mal.
Das heißt, die Robotermenschen sind die besseren Menschen. Ähnlich eigentlich wie in dem großen Film Blade Runner von Ridley Scott, wo auch die künstlichen Menschen die tieferen Gefühle haben.
Tatsächlich, also weil die natürlich all das nicht ausblenden können, was wir tagtäglich ausblenden müssen, um weiterzuleben. Und das ist halt wirklich, und die Robotermenschen, die bringen sich dann halt in Massen um, weil sie das Leben, was wir hier führen, nicht ertragen. Und das ist so faszinierend für mich, das mal beschrieben zu sehen, dass ich das unbedingt empfehle, ja.
In dem Roman Maschinen wie ich von Ian McEwan. Und Ihre dritte Empfehlung, die kommt von Walter Grunwald. Gehungert haben wir nicht, heißt dieses Buch. Da muss ich erstmal fragen, was ist das überhaupt für ein Buch?
Ja, bei dem Titel kommt man wahrscheinlich auch nicht drauf. Das ist ein Sachbuch einerseits über die Zeit 45 bis 49, hauptsächlich Berlin, aber auch so ein bisschen in Halle an der Saale. Es ist eine Familiengeschichte und ist halt eine Geschichte, wie die Menschen das in der Zeit geschafft haben, halt durch den Schwarzmarkt, also das ist das zentrale Thema, ja, also wie man sich als Familie so vernetzt hat, um über die Runden zu kommen, ja, und das ist so faszinierend beschrieben, tatsächlich auf dieser familiären Ebene, aber er macht auch da natürlich, guckt sich das große Ganze an, wie die Teilung der beiden deutschen Staaten in den ersten Phasen so ist, wie dann tatsächlich die Not so groß ist, dass man halt mit dem, was auch wieder, ne, was das Gesetz vorschreibt, kann man halt nicht überleben. Also muss man Gesetze brechen. Das, und in den ersten Jahren ist natürlich von den Alliierten verfolgt worden. Aber dann mit der Blockade,
der Berlin-Blockade.
Genau, Berlin-Blockade dreht sich dann das und dann sind die vorher halt verfolgt wurden, halt die Helden, die sozusagen West-Berlin ermöglichen, dann durch ihre Geschäfte mit dem Osten halt zu überleben. Und das diese Brechung ist auch sehr faszinierend. Ja, also es ist ein sehr schönes Buch, muss ich sagen.
Und wahrscheinlich ist auch interessant, auf diese Zeit des extremen Mangels zu schauen aus unserer Zeit heute.
Unbedingt, natürlich kennt man das auch aus Familiengeschichten, aber das sind dann hier doch nochmal auf einer ganz anderen Ebene zusammengefasste Schilderungen, die einen schon faszinieren, muss ich sagen. Ja.
In dem Buch von Walter Grunwald, Gehungert haben wir nicht. Davor haben wir gesprochen über die Zeuginnen von Margaret Atwood und den Roman Maschinen wie ich von Ian McEwan. Alles Empfehlungen von Gerrit Schoof aus der Berliner Zauberberg Buchhandlung. Haben Sie herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.